Das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Warum ist es so wichtig, dass Maria eine Jungfrau war, als der Herr Jesus gezeugt wurde? Einige Verse dazu aus dem Lukas-Evangelium. Da heißt es einmal in Kapitel 1, Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich ja keinen Mann kenne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird auf dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Warum ist die Jungfrauengeburt so wichtig? Etwa ein halbes Jahr, nachdem Elisabeth, die zukünftige Mutter Johannes des Täufers, schwanger geworden war, erhielt der Engel Gabriel von Gott einen weiteren Auftrag. Er musste nach Nazareth kommen und dort zu einer jungen Frau namens Maria sprechen. So beginnt Lukas 1, Vers 26 und dann die folgenden Verse. Die Schrift betont an dieser Stelle nicht nur, dass Maria eine junge Frau gewesen ist, sondern dass es sich ganz klar um eine Jungfrau handelte, dass sie also keinerlei Beziehung zu einem Mann hatte. Man liest das in Lukas 1, Vers 27 ganz deutlich. Der Engel soll zu einer Jungfrau gehen, die mit einem Mann verlobt war, mit Namen Josef, aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Die Schrift macht ganz klar, dass es sich nicht nur um eine junge Frau, sondern auch um eine Jungfrau handelte. Gabriel verkündigte ihr dann, der Engel, dass sie einen Sohn empfangen und zur Welt bringen würde. Diese Nachricht konnte Maria natürlich nicht einordnen, denn sie war ja Jungfrau, sie hat ja noch keinen Mann geschlechtlich erkannt und fragte dann natürlich in Vers 34, wie kann das sein, da ich ja keinen Mann kenne? Nun, keinen Mann kenne heißt natürlich nicht, dass sie nicht irgendeinen Mann auf dieser Erde damals kannte. Sie war ja sogar mit Josef verlobt. Sie kannte also einen Mann sehr gut, aber dieses Wort keinen Mann kennen bedeutet so viel wie keinen Mann erkennen und das heißt eine geschlechtliche Beziehung mit einem Mann hatte. Maria sagt also, wie kann das sein, dass ich schwanger werde, wo ich doch noch nie eine geschlechtliche Beziehung hatte. Also Lukas 1 macht vollkommen klar, dass Maria zur Zeit der Zeugung eine Jungfrau gewesen ist. Der Engel Gabriel erklärt es ihr natürlich deswegen, weil sie das einfach nicht verstehen kann, dass dieses Kind auf eine wunderbare Weise durch den Heiligen Geist in ihr entstehen werde. Und dieses Kind, das sie gebären sollte, das wird auch dann eben als das Heilige bezeichnet. Das heißt, als eine Person, die von Geburt an heilig ist, als eine Person, die vollkommen ohne Sünde ist und die auch nicht in Sünde geboren wird. Also mit Erbsünde hat der Jesus als einziger Mensch auf dieser Erde nichts zu tun. Natürlich haben auch Adam und Eva nichts mit Erbsünde zu tun, aber sie sind ja nicht geboren worden, sondern sie wurden von Gott erschaffen und fielen dann in Sünde. Und außerdem wird diese Person, die sie zur Welt bekommt, auch Sohn Gottes genannt werden. Damit Maria das alles leichter glauben konnte, das war ja nun doch eine gewaltige Botschaft für sie, führte der Engel noch ein Beispiel an. Und er sagt, guck mal, Gott hat noch ein großes Wunder gewirkt, denn deine Verwandte Elisabeth, von der man in der Verwandtschaft wusste, dass sie unfruchtbar war, hat trotz ihres hohen Alters ist sie nun schwanger und sie ist bereits im sechsten Monat. Und damit macht der Engel vollkommen klar, dass für Gott kein Ding unmöglich ist, was man in Vers 37 liest, denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein oder wird kein Wort kraftlos sein. Und Maria geht dann zu ihrer Verwandten. Und dann passiert was ganz Interessantes. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, dass das Kind in ihrem Leib, in dem Leib von Elisabeth, hüpfte. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief aus mit lauter Stimme und sprach, Gesegnete bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dieses, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Nun, man sieht, dass hier ein großes Wunder passiert. Das Kind im Mutterleib der Elisabeth hüpft, als Maria gerade in den ersten Tagen der Schwangerschaft dort bei Elisabeth erscheint. Und was Elisabeth dann aussprach, das konnte sie nicht von eigenem Wissen aussprechen. Und deswegen wurde sie noch mit dem Heiligen Geist erfüllt, um dann diese großartige Botschaft zu verkündigen. Hier ist also völlig klar durch die dreimalige Bestätigung, dass Maria tatsächlich eine Jungfrau gewesen ist. Der ganze Abschnitt macht außerdem klar, und die Betonung liegt auf einem Wunderhandeln Gottes. Dann dürfen wir eins nicht vergessen, dass das, was wir hier in Lukas 1 lesen, durch einen Arzt beschrieben worden ist, also durch jemanden, der die Sache ganz genau überprüft hat. Denn es heißt ja, dass er sich auf solche beruft, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. In Kapitel 1, Vers 2 und 3 hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben. Also dieser Fachmann, der hat das, soweit wie es für ihn möglich war, überprüft. Und er ist zu diesem Ergebnis gekommen. Es muss hier etwas Außergewöhnliches vorliegen. Außerdem wird das Heilige auch noch Sohn Gottes genannt werden. Und das ist natürlich etwas völlig anderes als das, was wir im Buch Hiob lesen, in vielleicht dem ältesten Buch der Bibel überhaupt. Denn da heißt es in Hiob 14, Vers 4, wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Schon in dem ältesten Buch der Bibel wird darüber gesprochen, dass der Mensch in Erbsünde geboren wird. Dass jeder Mensch in Sünde geboren wird. Und dass deswegen zunächst einmal jeder Mensch von Anfang an verloren ist, wenn er nicht zu Gott umkehrt. Und die einzige Ausnahme ist ganz klar der Herr Jesus. Also wenn wir das Ganze zusammenfassen und nehmen noch Matthäus 1 hinzu, dann sehen wir, dass Maria schwanger geworden ist vom Heiligen Geist. Josef ist also nicht der leibliche Vater des Herrn Jesus. Josef will sogar seine Verlobte heimlich entlassen, weil er auch davon ausgeht, zunächst einmal rein menschlich gedacht, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dass sie plötzlich schwanger ist. Denn er hatte ja keine geschlechtliche Beziehung zu ihr. Er bekommt dann eine Antwort des Engels. In Matthäus 1, Vers 20 lesen wir das sehr deutlich, dass auch er eine Erklärung bekommt. Nicht nur Maria bekommt eine Erklärung, auch Josef bekommt eine Erklärung. Da heißt es nämlich, als er aber dies überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Später wird auch hier noch das zweite Wunder erwähnt, nämlich der Herr Jesus bekommt dort zwei Namen, Jesus und Emmanuel, was bedeutet, er ist Mensch und Gott in einer Person. Und Matthäus 1 macht eben auch klar, dass Maria bis zur Geburt des Herrn Jesus Jungfrau geblieben ist. Also das Wort Gottes ist eindeutig in diesem Punkt. Ist das denn alles überhaupt so wichtig? Ist das so wichtig, dieses Thema, dass man darüber ein Video machen muss? Ja, das ist es, denn Adam und Eva waren damals ohne Sünde erschaffen. Ihre Nachkommen aber sind alle in Sünde geboren. Wer das nicht glaubt, kann direkt auf die ersten Seite der Bibel gehen oder auf die zweite, dritte, vierte. Nach dem Sündenfall von Adam und Eva lesen wir sofort bei Kain und Abel den ersten Brudermord. Man sieht, anschließend lesen wir, ich glaube, Lamech ist es, der sich mehrere Frauen nahm und der auch einen anderen Mann erschlug. Also Mord und Sünde, all diese Dinge waren plötzlich an der Tagesordnung, was es im Garten Eden vorher nicht gab. Und das zeigt eben, jeder Mensch ist in Sünde geboren und tut irgendwo Sünden. Aber das Heilige bei dem Herrn Jesus bedeutet eine sündlose Geburt, eine sündlose Zeugung. Der Herr hat nichts mit Erbsünde zu tun. Und das ist deswegen so wichtig, weil nur jemand, der sündlos ist, die Strafe der Sünde am Kreuz für Sünder und für schuldige Menschen tragen kann. Das heißt, die Sündlosigkeit und das absolute Nichts zu tun haben mit Erbsünde ist die Grundlage für unsere Errettung. Aber ist das überhaupt möglich? Maria war doch eine normale Frau. wenn auch eine gesegnete. Ja, natürlich. Sie war gesegnet, besonders gesegnet, weil sie die Mutter des Herrn Jesus gewesen ist. Aber sonst war es eine normale Frau, eine normale Gläubige, wie andere Menschen auch. Wie kann es denn dann überhaupt sein, nach Hiob 14, dass der Herr Jesus ohne Sünde geboren wurde? Ja, dazu gibt es 7 Argumente. Das erste ist für mich das wichtigste und das beste Argument. Das, was damals geschah, das war ganz klar ein Wunder. Das war etwas, das kann ich nicht biologisch erklären. Wenn es heißt, dass in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist, dann ist das eine Handlung Gottes, die für uns nicht erklärbar ist. Aber warum wird die Erbsünde nicht von Maria mütterlicherseits auf den Herrn Jesus übertragen? Nun, ich möchte dazu einige Stellen aus dem Neuen Testament anführen. Zunächst einmal eine Stelle aus 1. Timotheus 2. Denn 1. Timotheus 2 zeigt uns etwas sehr Interessantes. Da heißt es nämlich in Vers 13, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Dort wird uns also erklärt, dass Adam zuerst erschaffen wurde, erst danach Eva. Aber wenn es um die Sünde geht, dann war Eva diejenige, die die Sünde zeitlich zuerst einführte. Denn sie wurde betrogen und fiel in Übertretung. Ist Adam schuldlos? Nein, das ist er eben nicht. Denn die Hauptverantwortung lag bei dem Mann. Adam wurde zuerst erschaffen von Gott. Er hatte zuerst diese Gemeinschaft von Gott und er hörte auch die Gebote und Verbote Gottes. Er hatte die Hauptverantwortung. Das macht uns 1. Mose ganz klar. So, also das ist jetzt erstmal das, was wir in 1. Timotheus 2 finden. Dann führe ich eine andere Stelle an und das ist eine Stelle aus dem Römerbrief. Denn jetzt im Römerbrief wird plötzlich nicht auf Eva Bezug genommen, die ja als erstes die Sünde einführte, sondern es heißt in Römer 15, Vers 12, ich lese diese Verse mal, darum so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, heißt es dann weiter, Vers 14, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, die nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Hier wird also Bezug genommen auf den, der die Hauptverantwortung hatte. Nicht auf den, der zuerst gesündigt hatte, zeitlich zuerst, sondern auf den, der die Verantwortung in dieser Situation hatte. Darum heißt es aber, der Tod herrschte von Adam, nicht von Eva, von Adam bis auf Mose, selbst über die, die nicht identisch wie Adam, nicht wie Eva gesündigt hatten. Heute sündigen wir nicht in der Gleichheit der Übertretung Adams. Das war ja eine ganz besondere Situation dort im Garten Eden. Aber trotzdem sündigt jeder Mensch, auch wenn es nicht identisch ist mit der Situation in Eden. Aber die Folge ist davon, dass der Herr, dass der Tod über alle herrschte. Aber hier wird Bezug genommen auf Adam und nicht auf Eva. Und eine zweite Stelle dazu haben wir dann in 1. Korinther 15, was noch einmal in eine ähnliche Richtung geht. Denn es heißt in Römer 15, Vers 22, denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Der eine als das Haupt der gefallenen Familie, des natürlichen Menschen, dessen natürliches Ende der Tod ist. Dann Christus als das Haupt derjenigen, die sein Werk am Kreuz angenommen haben, als die Familie, die das Kennzeichen des ewigen Lebens hat. Auch hier wird nicht Bezug genommen, nicht auf Eva, sondern eben auf Adam. Eine andere Stelle, die ich dann noch anführen möchte, haben wir im Johannesevangelium in Johannes 1. Und auch diese Stelle geht in eine ähnliche Richtung, dass der Bezug auf den Mann und nicht auf die Frau gelegt wird. Dort heißt es nämlich in Vers 12 und in Vers 13, so viele ihn, Jesus Christus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. die nicht ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Auch hier wird wieder Bezug auf den Mann genommen und nicht auf die Frau. Der Wille des Mannes, ich sag mal, die Beteiligung des Mannes, führt eben nicht zu der neuen Geburt, sondern zu der sündigen Geburt und damit zur ewigen Verdammnis, wenn man nicht die Gnade Gottes annimmt. Und der Mann, der wird jetzt bei der Zeugung des Herrn Jesus, wird er beiseite gesetzt. Denn der jetzt zeugt, das ist der Heilige Geist. Und damit macht die Schrift vollkommen klar, dass der Adam, der alte Adam, der Mann, beiseite gesetzt wurde und dass wir hier also das Werk Gottes haben. Das Interessante ist auch noch, wenn immer von Maria die Rede ist in diesem Kontext, dann ist sie passiv. Es heißt, du wirst im Leib empfangen. Und das heißt an anderer Stelle, Kraft wird dich überschatten. Und man liest das in ihr Gezeugte. Das heißt wirklich hier der Handelnde, das ist ausschließlich Gott, das ist ausschließlich der Heilige Geist. Außerdem, und das ist mein letzter Punkt, Maria sündlos zu machen, wie das manchmal heutzutage geschieht, das hilft natürlich gar nichts. Denn damit verschieben sich ja nur die Probleme. Denn woher kommt dann die sündlose Maria? Wie ist das möglich, wenn sie von zwei natürlichen Eltern abstammt? Da sagt die Schrift ganz klar, Hiob 14, es ist völlig unmöglich, denn aus einem Unreinen kann kein Reiner hervorkommen. Also das Problem, auf Maria abzuwälzen, indem man sie sündlos macht, löst das Problem an keiner einzigen Stelle. Man muss sagen, es handelt sich um ein Wunder. Und das ist das, was wir dann auch in Matthäus 11, und das ist meine letzte oder vorletzte Stelle zu diesem Thema, anführen möchte. Da heißt es nämlich in Matthäus 11, Vers 27, wo der Jesus selbst sagt zu seinem Vater, alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand der Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Also das Entscheidende ist für mich, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Das bedeutet, das, was uns hier beschrieben wird, ist ein Wunder. Und ich sagte schon zu Beginn bei den 7 Punkten, das ist in der Tat das beste Argument. Biologisch erklären können wir es deswegen nicht, weil es sich um ein übernatürliches Wunder handelt. Das bedeutet, dass Gott Naturgesetze außer Kraft setzt. Und so lesen wir im Lukas-Evangelium in dem Lobgesang der Maria in Lukas 1, in Vers 49, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Hier wird sogar für Gott der Name der Mächtige benutzt, um wirklich zu zeigen, dass hier etwas ganz Außergewöhnliches geschehen ist. Wir verstehen, dass der Herr Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt wurde, ist die absolute Grundlage für unsere Errettung. Denn das bedeutet, dass der Herr nichts und gar nichts mit Sünde zu tun hat. Er ist weder in Sünde geboren, noch hat er irgendeine einzige Sünde auf dieser Erde getan. Noch einmal, Sünde war nicht in ihm und er kannte Sünde nicht. Trotzdem musste er am Kreuz zur Sünde gemacht werden. Das ist die unbeschreibbare Liebe Gottes zu uns, dass er seinen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns dahingab, damit du und ich frei ausgehen können. Und darum ist es so wichtig, dass wir dieses Gnadenangebot Gottes nicht mit Füßen treten, sondern dass wir seinen Sohn als unseren Heiland und Erretter annehmen.